Ich freue mich, bei euch zu sein. Es ist eine ganze Weile her. Ich habe heute Nacht oder heute Morgen nochmal geguckt, weil ich das letzte Mal hier war. Das war im April 21. Also jetzt gute anderthalb Jahre her. Genau, darf bitten, dass die Folie schon mal eingeblendet wird. Also willkommen. Diesmal musste ich gar nicht ganz so weit anreisen. Und die Strecke hat sich sozusagen halbiert und verkürzt. Ne? Wenn man die A2 sonst auf Bielefeld lang fährt, da komme ich her. Ja, hatte man nach Dresden ja eine ganze Ecke mehr. Jetzt ist die halbe Strecke, ich komme aus Magdeburg, jetzt angereist heute Morgen, ist die halbe Strecke nur noch nach Dresden. Und ich freue mich immer wieder nach Dresden zu kommen. Ich habe ja 2008, 2009 hier gewohnt, ein Jahr, werde ich auch nachher noch mal kurz was zu sagen. Genau, deswegen ist es immer für mich, wenn man die Abfahrt abfährt, richtig schön. Genau. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen, bevor ich wieder zur Predigt übergehe. Und in der Predigt werde ich immer auch einige Bezüge noch nehmen zu einem kleinen Rückblick, wie es uns in Magdeburg geht. Wir haben letztes Mal, als ich hier stand im April, waren wir so, ich weiß gar nicht, ob der Umzug schon feststand. Ne? Also wir sind im Juli umgezogen und hatten aber noch kein Team, keine Leute, hatten nur den Entschluss, dass wir umziehen. Und jetzt wohnen wir in Magdeburg seit anderthalb Jahren in so einem Stadtteil, also recht städtisch unterwegs. Also ich nehme euch mal ein bisschen mit hinein, wie wir wohnen. Ja, hier auf der Seite ist der Dom, also im Prinzip fast fußläufig, könnte man meinen, ja, wohnen wir. Das, als wir die ersten Wege und Schritte durch diesen Stadtteil gemacht haben, hat mich das sehr an Dresden erinnert. Es ist so ein bisschen ähnlich wie das Hechtviertel oder die Dresdner Neustadt, nicht ganz so hip. Obwohl ich in Magdeburg erst denke, es wäre so. Naja, ja, aber es hat mich sehr daran erinnert, Altbauten, diese Art von Bebauung. Wir haben uns prompt sehr wohl gefühlt. Links ist das Haus, in dem wir wohnen, so sehen die Straßen aus, rund in unserem Stadtteil. Genau, wie geht es uns als Familie? Liebe Grüße auch von meiner Familie, die konnte heute nicht dazu nicht kommen. Die sind wie viele in Deutschland Grippe geplagt mit Fieber und allem, was dazugehört. Aber liebe Grüße, wir sind sonst gerne immer wieder auch mal mit dabei. Ja, wir sind im Juli umgezogen letztes Jahr, hatten eigentlich so die Jahreswende im Blick gehabt, aber manchmal macht Gott das dann doch anders. Wir haben eine Wohnung gefunden und eine Arbeitsstelle, ich habe eine halbe Stelle als Sozialarbeiter und das hat alles gut sich zusammengefügt. Wir haben gesagt, so, wir wollen vorher in Magdeburg sein, ein Stück Garde wurde dieses Jahr eingeschult, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren, die Stadt kennenzulernen. Das haben wir auch gebraucht und das war sehr gut. Und den Umzug haben wir mit einem Pack und vielen Leuten geschafft, von einem Haus in eine Wohnung. Trotzdem war im LKW voll. Das war richtig gut, da waren wir sehr, sehr dankbar. Und wie ist das so, wenn man an einen neuen Ort kommt? Mit Kindern erkundet man die Gegend ganz neu. Alle Spielplätze werden abgegrast und angeguckt. Magdeburg ist eine Stadt, ähnlich wie Dresden, die man im Sommer wahnsinnig gut genießen kann. Die Elbe fließt ja auch da durch. Übrigens, das ist auch noch eine Verbindung nach Dresden. Ja. Und so haben wir uns eingelebt. Und wir haben gemerkt zum Beispiel, wie ist das denn, wenn man irgendwo neu ist? Man muss eine neue Geschichte schreiben, neue Erinnerungen machen. Und gerade beim Gabriel, der hatte das ein bisschen schwerer, weil er in Bielefeld schon ein paar mehr Verknüpfungen hatte. Aber ihm hat das geholfen. Je mehr er sozusagen in neue Erinnerungen, positive Sachen verknüpft mit dem Ort Magdeburg, umso mehr hat er sich wohl gefühlt. Hier jetzt nur ein Beispiel, er hat ein Seepferdchen gemacht. Das ist so ein Teil von seiner Geschichte. Er spielt in einem Fußballverein. Ja, und wenn wir jetzt Fußball gucken, und das haben wir letztens gemacht, Magdeburg gegen Bielefeld, leider beides zweite Liga, beides unten im Keller. Ja, für wen war er selbstverständlich? Für Magdeburg. Ja. Und nicht mehr für Bielefeld. So schnell geht's. Also so haben wir uns eingelebt und fühlen uns da wohl. Das ist ein Stück aus dem Garten, wo wir einfach angefangen haben, okay, wo sind denn unsere nächsten Menschen, denen wir ganz natürlich im Alltag begegnen? Auf der Straße, in der Nachbarschaft, und so kleine Nachbarschaftsfeste gemacht, also einfach ein Sommerfest zu Herbst, eine Aktion gemacht, Advents, veranstaltet. Und wir haben gemerkt, Leute wollen das, aber initiieren das selber nicht. Und dann mussten wir sozusagen dahin ziehen, ins Haus, und das für die Hausgemeinschaft mit etablieren und haben da gute Erfahrungen mitgemacht. Ein Leben als Team, Wir haben letztes Jahr, oder dachten wir noch, ich glaube im April waren wir noch mit denen, naja, eigentlich sind wir, glaube ich, allein. Wir hatten ein paar Anfragen, aber wussten eigentlich noch nicht, wer wird mitgehen. Mittlerweile sind wir ein Team aus 7 Leuten. Der Colin übrigens, der hier, er ist der Neffe von dem Alexander Neufeld. Ne? Ja, Jan ist sein Cousin. Ne? Genau, er ist einfach nach Magdeburg gezogen, macht sein Lehramtsreferendariat. Ja, also er ist gar nicht irgendwie mit angestellt, sondern er ist einfach umgezogen, hat seinen Lebensort verlagert und hilft mit. Eine Gemeinde, ein Paar kommt aus Lage, die dann die Nase kommen aus Kalletal, so sind jetzt 7 Leute und sie sind sehr dankbar und sind jetzt gemeinsam unterwegs, so die Werte und die Vision zu schärfen und zu gucken, so was, in welche Richtung wollen wir das Ganze voranbringen. Und wo ihr gerne mitbeten könnt, wir brauchen noch Musiker im Team. Also falls jemand Musiker ist, und vielleicht habt ihr zu viele hier in Dresden, ich weiß es nicht. Ja, also wir brauchen tatsächlich einen Musiker. Keiner von uns ist jetzt musikalisch, das ist wirklich noch ein Mangel. Aber wir sind unterwegs, machen die ersten Aktionen, haben sozusagen was etabliert, dass wir uns einfach sonntags treffen. Das ist ganz simpel, wir nennen es aber Hauskirche zum Bibel und Gebet und Abendessen. Ja, und laden sozusagen, gucken auch so, dass wir unsere Mitmenschen dazu hineinladen. Nicht, ich laufe nicht durch die Straßen und vielleicht verteile Flyer, sondern es ist so in der Regel erstmal, dass Menschen unser Herz und uns kennenlernen, bevor sie so zu einer Hauskirche kommen. Und unsere Nachbarn, die waren bei uns vorher im Wohnzimmer 10-mal zum Kaffee trinken, da war die Hürde, sozusagen zu so etwas dazu zu kommen, nicht mehr weit. Und wir haben aber andere Nachbarn, die sagen, hey Gott und Jesus und Bibel, das ist überhaupt nicht meins, aber ich komme zum Abendessen. Ne, ich bringe auch was mit. Sagt mir, wenn ihr fertig seid, dann komme ich hoch. Ja, und wir sagen, na gut, dann sieh und schmeck, wie freundlich der Herr ist. Ja, genau. Und was wir jetzt gerade in einem Advent probieren, sozusagen die ersten öffentlichen Sachen, ist so eine Weihnachtsspaßaktion, nenne ich das aber mal. Also es war gerade von gestern in einem Raum mit Bastel und Lieder und eine Geschichte. Und sozusagen gucken wir, wie wir in dem Stadtteil Fuß fassen können, uns verfügbar machen können, sichtbar machen können, auf Leute zugehen können. Und wir haben einige, mit denen wir gar nicht in Kontakt waren und die sich zu solchen Sachen dann auch einladen lassen haben. Das war sehr, sehr schön zu sehen. Wir haben den Eindruck, dass in dem Stadtteil, das sind viele Familien, viele junge Leute, dass viele nach Gemeinschaft sich sehnen und auch einige einsam sind. Und deswegen war das eine schöne Erfahrung. Genau, was wir machen, wir sagen, hey, wir wissen eigentlich nicht, wie sollen wir die Magdeburger erreichen. Ja, wir kommen von einer anderen Stadt, wo soll ich das wissen? Welche Zugänge ich habe, wir wollen beten. Wir müssen beten, dass wir die Ideen kriegen, dass der Heilige Geist uns zu Menschen führt und Sachen offenbart. So haben wir gesagt, wir machen als Team einmal im Quartal den ganzen Gebetstag, zu dem wir auch unsere Gemeinden aus OWL, aus Bielefeld einladen, mit dazu zu kommen. Dann gehen wir durch den Stadtteil. Wir beten zusammen. Das ist also quasi nicht was Evangelistisches, sondern unser Herz zu polen und unseren Mitmenschen Gott vor die Füße zu legen. Genau, und was wir sonst machen im Missionswerk, ist, dass ich noch bei Jüngerschaftsprogrammen mitmache. Vielleicht hat einer von euch schon mal Track gehört. Das war ursprünglich immer in Kanada. Jetzt haben wir das erste Mal, dass wir das selber durchführen in Europa und haben 6 Leute. Das war so ein Worship-Abend als Auftakt. Konnten 6 Leute jetzt aussenden, sozusagen 2 in Portugal, 4 in die Türkei. Und da sind wir sehr, sehr gespannt und hoffen und beten, das ist so unsere Idee, dass daraus irgendwann die nächsten Gemeindegründer, die nächsten Missionare, sei es in Deutschland, sei es in Magdeburg, in Dresden, Osten, wo auch immer, landen. Da steht unser Herz für. Und wäre schön, wenn ihr sozusagen in dieser Hinsicht dann mit uns mitbetet. Ich habe so Gebetskarten mit, hinten auf dem Tisch liegen die aus. Nehmt euch gerne welche mit. Ich denke, es wird auch eine Möglichkeit geben, sich einzutragen mit einer E-Mail. Oder wenn ihr eher sagt, E-Mail ist schon ein bisschen so, rufe ich kaum noch ab, dann könnt ihr gerne eure Handynummer eintragen, dann würdet ihr sozusagen Updates bekommen, Gebetsanliegen von uns bekommen. Wenn ihr mögt, würde mich sehr freuen. Ich möchte mit uns in den Text einsteigen aus Lukas 1, 5 Vers bis 25. Der ist ein bisschen länger, aber ich lese ihn einfach mal einmal komplett. Lukas 1, 5 bis 25. Es lebte zur Zeit des Herodes, des Königs von Juda, ein Priester namens Zacharias aus der Priesterabteilung Abia. Er hatte eine Frau aus der Zahl der Töchter Aarons, die Elisabeth hieß. Sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn ohne Tadel. Sie hatten jedoch kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide standen schon in vorgerücktem Alter. Da begab es sich eins, als er nach der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott zu verrichten hatte, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, in den Tempel des Herrn zu gehen und dort das Räucheropfer darzubringen. Während die ganze Volksmenge draußen zur Stunde des Räucheropfers betete, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Bei seinem Anblick erschrak Zacharias und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem du den Namen Johannes geben sollst. Du wirst Freude und Jubel darüber empfinden und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht genießen und mit Heiligen Geist wird er schon von Mutterleib an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen, um den Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Da sagte Zacharias zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Ich selbst bin ja ein alter Mann und meine Frau ist auch schon betagt. Da antwortete ihm der Engel: Ich bin Gabriel, der als Diener vor Gott steht, und ich bin gesandt, um zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu verkündigen. Und nun vernimm, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem diese meine Verheißung sich erfüllt, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit in Erfüllung gehen werden. Das Volk wartete unterdessen auf Zacharias und wunderte sich darüber, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er endlich heraustrat, konnte er nicht zu ihnen reden, da merkten sie, dass er eine Erscheinung im Tempel hatte, und er winkte ihnen und blieb stumm. Als er dann die 7 Tage seines Priesterdienstes zu Ende waren, kehrte er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde seine Frau Elisabeth guter Hoffnung. Sie hielt sich 5 Monate lang in tiefer Zurückgezogenheit und dachte: So hat der Herr mir getan in der Zeit, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. So, das Thema, was ich euch mit hineinnehme, ist: Was passiert oder wie ist es, wenn Gott etwas zu sagen hat, wenn Gott ruft? Der erste Punkt: wann Gott ruft, im ganz normalen, gewöhnlichen Alltag. Zacharias und Elisabeth waren für die Menschen damals ganz normale Menschen. Ja, sie hatten eine besondere Aufgabe, weil sie zu einer Priesterklasse, Priesterabteilung gehörten. Aber so an für sich waren sie davon eine von vielen. Und lebten ihren Alltag, wohnten in einem ganz normalen Ort, im jüdischen Gebirge, hatten ihren ganz normalen Alltag wahrscheinlich, haben dort gelebt. Und 2-mal im Jahr musste der Zacharias zum Tempel gehen und dort den Priesterdienst verüben. Also ganz, ganz normal. Elisabeth war eine ganz gewöhnliche Frau, wahrscheinlich äußerlich völlig normal, wie die Juden damals aussahen, wie die Hebräer aussahen, und als Familie nach außen hin völlig normal. Und Gott benutzt aber dieses ganz Normale und das Gewöhnliche und wirkt und ruft in diesen Moment hinein. Als Zacharias da seinen Priester, sein Räucheropfer so am Altar vorbereitet, das ist etwas, was er vielleicht schon auswendig kennt. Das sind strenge Vorschriften, etwas, wo es aber auf jeden Fall gar keine Unterbrechung geben darf. Und genau in diesem Moment erscheint Gott, erscheint dieser Ruf, erscheint der Engel und spricht zu ihm und ruft in sein Leben hinein und gibt ihm eine Verheißung. Und er ist völlig perplex, er ist völlig erschrocken und es kann ja auch nicht sein, ich habe meinen strikt durchdachten Plan und wie soll es jetzt hier werden? Und Gott spricht zu ihm. Und ich glaube, was uns Gott hier damit sagen will an diesem Teil, ist so, dass das Kern von Gottes Charakter ist, das Gewöhnliche zu nutzen. In gewöhnlichen Momenten, nicht so, manchmal benutzt er nicht ganz normale oder irgendwie spektakuläre Dinge, sondern das Gewöhnliche, das Normale im Alltag. Gott kann zu dir reden, wenn du auf Arbeit bist, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, wenn du deine Kinder zur Kita bringst. Wenn du einfach unterwegs bist im normalen Alltag, kann Gott dir Dinge sagen und zu dir sprechen, dich herausfordern. Es braucht manchmal keinen Special-Moment oder kein extra sagenumwobenes, besondere Erscheinung. Wenn Gott dich ruft, kann er das im normalen Alltag, im gewöhnlichen Alltag machen. Bei uns war das so, als wir darüber nachdachten oder wie es angefangen hat, nach Magdeburg zu gehen, war das völlig ein normales Wochenende oder halb normales Wochenende. Wir haben das als Familie so gemacht oder als Ehepaar, dass wir einmal im Jahr unsere Kids bei den Schwiegereltern oder Eltern parken und so ein Wochenende dann verbringen. Und wir haben dann dieses Wochenende 2019 war es, 2019 in München verbracht und überlegt, welchen Sonntagmorgens, was wir denn da so machen. Und ich dachte, hey Luise, komm, ich will das ICF in München einfach mal sehen, mal kennenlernen. Sie hat eigentlich gar keine Lust, muss man so offen sagen. Er hat gesagt, hey, wir sind doch hier jetzt unser Wochenende, ich will ein bisschen mehr ausschlafen, wenig hier. Und so, nee, lass uns das machen. Und in diesem Moment, in diesem Gottesdienst, hat Gott sie ganz neu herausgefordert. Weil es war genau diese Frage, vor der wir standen, eigentlich, was sind so nächste Schritte von dem, wie wir mit Gott unterwegs sind. Und dieses halbgewöhnliche Wochenende, wo sie eigentlich gar nicht wollte, hat Gott benutzt, um in ihren Alltag hineinzusprechen und einfach zu sagen, hey, bist du bereit, mir zu vertrauen und mir zu folgen? Und damals war noch Magdeburg nicht auf der Fahne. Aber egal wohin, bist du bereit, mit mir unterwegs zu sein und mir zu vertrauen? Sie hat dann, gab es so eine Herausforderung, ist aufgestanden und es war klar, hey, okay, wahrscheinlich, also wir sind bereit, auch aus Bielefeld rauszugehen, auch aus unserem gewohnten Umfeld herauszugehen, aus dem Alltag zu dem, was Gott vielleicht uns vor die Füße legt. Und Gott macht das immer wieder, dass er normale Momente, Menschen an normalen Orten, in normalen Situationen benutzt und einfach zu sich einlädt, mit ihm unterwegs zu sein. Wir sehen das bei Jesus selber, wenn wir seine Gefolgsleute sehen, die 12 Jünger, dann war das nicht die Upper Class, dann waren das nicht die Leute, die sonst welche Titel hatten oder sonst irgendwie, das waren gewöhnliche Menschen wie du und ich. Gewöhnliche Fischer, gewöhnliche Menschen, die ihrer Arbeit nachgegangen sind und manchmal während der Arbeit herausgeschufen wurden. Wie Petrus, ja, wie der Zöllner, ja, der Levi. In dem Moment spricht Gott zu ihm, der lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus. Wozu fordert dich Jesus vielleicht heraus heute oder in den letzten Tagen? Was ist das eine, was Gott dir aufs Herz legen möchte und zu dir reden möchte und vielleicht sagt dir, das musst du machen? Vielleicht gibt es eine Person, der du vergeben solltest. Vielleicht gibt es eine Person, von der du Vergebung annehmen solltest. Du kannst dich aber auch fragen, hey, wofür sollte ich mein Geld eigentlich ausgeben? Meine Zeit, meine Energie. Was ist das, was Gott mir, wie will er mich herausfordern? Gott kann das heute tun, Gott kann das morgen tun, Gott kann dich in ganz normalen Momenten, wenn wir offen sind dafür, was Gott uns zu sagen hat, uns nutzen und uns herausfordern. Wie Gott ruft zu seiner Zeit und zu sich. Was meine ich damit? Elisabeth und Zacharias haben lange gebetet. Sie haben wahrscheinlich, wir wissen nicht genau, wie alt sie waren, aber man kann davon ausgehen, dass es Jahrzehnte waren, wo sie gebetet haben, wo sie gezweifelt haben, wo sie gekämpft haben, wo sie unruhig waren und sagten, Gott, warum haben wir keine Kinder? Und sie haben sich, wir wissen nicht, wie lange es war, aber sie haben mit diesem Gedanken auch leben müssen. Auch mit der Frage wahrscheinlich, womit habe ich das verdient? Warum ist das so? Und sie haben auch wahrscheinlich die bemitleidendsten Blicke ihrer Mitmenschen erleben müssen. Oder auch das Tuscheln vielleicht mal auf dem Marktplatz gehört, wie, die hatten doch bestimmt irgendeine Sünde in ihrem Leben. Menschen haben sich Gedanken gemacht, Menschen haben getuschelt, Menschen haben sich gefragt, was ist in dieser Familie los? Warum ist das so? Warum gibt ihnen Gott so eine Bürde, so eine Last? Und warum ist das so? Oder vielleicht dachte auch ein Zacharias, ich bin zwar ein Priester, ich gehöre zu dieser Abteilung, aber ich kann doch eigentlich meinen Dienst gar nicht ausüben. Wie soll das funktionieren? Gott gibt uns so eine Bürde, Gott straft uns vielleicht sogar, vielleicht habe ich ihm eine Sünde gemacht, er hätte auch gedacht, ich bin eigentlich unfähig und nicht bereit, das zu tun. Wenn Gott schuf, dann zu seiner Zeit. Manchmal können wir Veränderungen nicht abwarten. Manchmal wollen wir vielleicht eine Sünde loswerden, am besten jetzt, heute. Und Gott, wenn uns Dinge, Gott herausfordert zu etwas, dann sollen wir auch heute und auch daran gehen. Ich will damit nur sagen, dass es alles hat seine Zeit. Und es gibt die einen Moment, unterschiedlichen Momente, die Gott zu unterschiedlichen Zeiten an die Oberfläche heranbringt, wo wir dann rangehen sollen, wo wir dann bereinigen sollen, wo wir dann Dinge in unserem Leben umsetzen sollen. Gott sagt, alles hat seine Zeit. Ein Satz, den ich damals aus meiner Zeit in Dresden kennengelernt habe, war oft, Gott handelt spätestens pünktlich. Wenn wir so bei Einsätzen sind, oder das war für uns die gleiche Frage in Magdeburg, er wird mitkommen. Und ich habe mit den Hufen gescharrt sozusagen. Und eigentlich haben wir gesagt, Jesus, wir gehen nicht, bevor wir 10 Leute haben, mit denen wir gehen. Und dann hat er so lange gewartet und unser Herz vorbereitet, bis wir sagen, na gut, jetzt hast du uns. Wir sind sozusagen, hatten dann den inneren Entschluss, schon zu gehen und unterwegs zu sein, auch als zu dem Zeitpunkt, wo wir keine Leute hatten. Und jetzt haben wir ein Team auf 7, also nicht ganz 10, aber wir sind trotzdem sehr, sehr dankbar. Das Zweite ist, wenn Gott ruft, dann ist es immer, und wenn Gott herausfordert, ruft er immer zu sich. Das meiste Gebot, was in der Bibel benannt ist, ist, fürchte dich nicht. Gott sagt, fürchte dich nicht. Er ruft zu sich. Er sagt, ich habe dir etwas dir zu sagen, ich will dich zu einer Sache herausfordern, ich will dir vielleicht sollst du etwas Bestimmtes umsetzen, aber es ist nicht nur, mach und sieh zu, wie du fertig wirst, sondern bei all dem ist immer die erste Aussage, fürchte dich nicht, vertraue mir. Ich bin mit dir gemeinsam unterwegs, ich lasse dich nicht allein. Sabine Ball, die Gründerin vom Stoffwechsel, die mich in diesem Jahr 2008, 2009 sehr, sehr geprägt hat, die 2009 verstorben ist und ich meine auch hier auf dem Friedhof liegt. Sie hat mich ganz, ganz stark geprägt in dem Jahr und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie noch kennenlernen konnte. Und sie sagte, aller Anfang ist Liebe. Und wenn man sie ihre Geschichte hört, dann ist es genau das. Sie ging 92 durch die Straßen Dresdens, durch die Neustadt und sagte, Gott, was ist hier eigentlich los? Und was hast du hier vor? Und sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wann sie umziehen wird, wer mitmachen wird. Aber sie wusste, ich habe einen Gott, der sagt, fürchte dich nicht. Und ich habe einen Gott, der sagt, spätestens pünktlich. Alles hat seine Zeit. Ich werde mit dir gemeinsam unterwegs sein. Ich werde Dinge vor- und nachbereiten. Wenn du den Schritt machst, werde ich, während du unterwegs bist, lenken. Fürchte dich nicht. Alles hat seine Zeit. Wenn Gott dir etwas in deinem Leben zeigt, dann zum richtigen Zeitpunkt. Wenn du eine Herausforderung bekommst, vielleicht mitten in deinem Alltag, vielleicht mitten in einem ganz gewöhnlichen Gottesdienst für heute, vielleicht ist da etwas, was der Heilige Geist dir heute sagen will, oder letzte Woche oder morgen, dann hab den Mut zu sagen, ich setze das um. Und wenn du vielleicht hast du aber auch etwas, wo du schon lange am Beten bist und am Fragen bist und weißt eigentlich gar nicht, wie du damit umgehen sollst, dann ist auch genau die Aussage, Gott hat alles in seiner Hand. Gott handelt spätestens pünktlich, alles hat seine Zeit. Fürchte dich nicht. Wenn Gott ruft, bereitet er vor. Zacharias muss am eigenen Leib erfahren, was Gott wirken kann. Er fragt sich, wie soll das geschehen? Ich bin schon ein alter Mann, meine Frau ist genauso alt, vielleicht älter als ich. Wie soll das passieren? Er muss an eigenem Leib, in dem das er stumm wird, merken, okay, Gott kann auch am Körper wirken. Und wenn er mich stumm gemacht hat, kann er genauso auf so wundersame Weise machen, dass meine alte Frau zu Hause ein Kind kriegen kann. Von jetzt auf gleich muss er das durchleben und merken. Und diese Stummsein kann auf der einen Seite natürlich diese Art, wie sie auch in dem Text benannt ist, als Strafe sein, auf der anderen Seite aber auch als Vorbereitungszeit. Wir wissen, bei Paulus war es genauso. Als Jesus ihm erschienen ist, wurde er blind. Er hatte 9 Monate Zeit, stumm zu sein. Und was ist, wenn man nicht reden kann? Wenn man stumm ist? Wenn bei unserem Jüngerschaftsprogramm Track machen wir so ein Silent Retreat. Das heißt, einen Tag lang nicht reden. Wenn man einen Tag lang nicht redet, dann hört man auf einmal seine Gedanken. Dann hört man sich selber zu. und hört man selber seine Fragen zu, seine Empfindungen und Überlegungen. Und ich glaube, dass Gott das auch sozusagen auch nutzen will und den Zacharias vorbereitet hat. Weil wenn ich mich in Zacharias hineinversetze, dann müssen ihn in diesem Moment, muss in seinem Kopf sich ja alles überschlagen haben. Als er dann die Nachricht bekommen hat, okay, wir werden ein Kind bekommen. Und dann nicht nur irgendein Kind, sondern, weil er Priester war, kannte er ja gewisse Sachen, mit dieser Message, mit diesem Auftrag, das Herz der Väter mit den Söhnen zu versöhnen, der Wegbereiter für den Messias zu sein. Dein Kopf muss sich überschlagen haben, deine Emotionen müssen durcheinander gewesen sein. Warum Gott erst jetzt? Warum müssen wir so lange warten? Hättest du auch vor 10 Jahren das schon machen können. Oder, wenn das mein Sohn sein soll, der Wegbereiter des Messias, was heißt das denn für uns als Familie? Wie soll ich denn leben? Wie soll ich, was, wenn mein Sohn der Sohn sein soll, was für ein Vater muss ich sein? Wie sollte ich denn als Vater leben? Und ich glaube, dass Gott diese Zeit sozusagen vielleicht bittend dann auch sagt, hey, und ihm hilft und das nutzt, dich vorzubereiten, dich zu fragen, deine Gedanken zu sortieren und zu überlegen, wie sollte ich als Vater sein? Wenn Gott uns ruft und herausfordert, etwas in unserem Leben zu verändern, etwas umzusetzen, dann bereitet er uns vor. Manchmal erst in der Rückschau wird das sichtbar, als wir erwarten und auch oft anders, als wir denken. Als wir letztes Jahr im Juli umgezogen sind, und wenn man umzieht, dann ist man ja gleich Feuer und Flamme, weil die ersten Nachbarn kennenlernen, die ersten Kontakte schließen und vieles mehr und unterwegs sein. Und wir waren so, so dankbar, dass wir eine Kita haben, sofort im Stadtteil. Ab 1. August konnte man unsere Kinder in die Kita geben. Eigentlich war der ganze Stadtteil voll. Man hat eigentlich nie Plätze bekommen für Kinder. Und wir waren so dankbar und haben unsere Kinder dann angemeldet und merken nach dem ersten Tag, irgendwas passt hier nicht. Die Kinder kamen nach Hause völlig durch den Wind. Eine Kita, die, ohne sie jetzt schlecht reden zu wollen, aber in dem Konzept und Haltung und alles nicht passte. Wir merken, der zweite Tag vergeht, es wird nicht besser. Gabi kommt nach Hause und sagt, Mama, ist das normal, wenn sich Kinder, die mit der Schaufel über den Kopf schlagen und die Erzieher nichts machen? Ist das normal, wenn wir 20 Kinder in einem Raum sitzen, allein beim Essen und die Erzieher nebenan sitzen? Ist das normal, dass eine Erzieherin das Kind anschreit, obwohl es nicht mal den Namen kennt? Ja, also unsere Kinder kamen völlig perplex nach Hause und wir dachten so, Gott, was ist das? So haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir wollten doch eigentlich durchstarten. Wir wollten auch durch die Kita Eltern kennenlernen. Wir waren so dankbar, dass wir eine Kita in unserem Stadtteil kennengelernt haben, wo wir also einfach Nachbarn treffen und vieles mehr. Und nach 7 Tagen, nachdem Eden sagte in der Nacht, Mama, ich habe Angst, ich will da nicht hin, haben wir gesagt, okay, du gehst da auch nicht mehr hin. Aber was sollen wir dann machen? Wir hatten keinen Kita-Platz. Wir mussten arbeiten, Luis und ich. Und dann ging es los. Und wir merken, eigentlich war das doch gar nicht dran. Eigentlich war unser Zeitplan ein anderer. Eigentlich haben wir gedacht, wir wollen doch jetzt loslegen. Wir wollen die erste Aktion machen. Wir wollen unterwegs sein, ne? Und Gott bereitet uns sozusagen vor und drückt erstmal auf die Bremse. Und sagt, komm erstmal an. Und so mussten wir uns irgendwie rumsuchen und Alternativen überlegen. Und auch mit Gott hadern und fragen, hey, haben wir dich falsch verstanden? Wir haben diesen Kita-Platz als Gebetsanliegen, als Dankesanliegen auch benannt. Können wir das so leichtfertig abgeben? Sind wir da zu menschlich unterwegs? Dann sagte mir ein Freund in Magdeburg selber, sagte, überleg mal, ob das wirklich so ist. Weil Jesus kennt dich doch. Und der kennt deine Kinder ganz genau. Und der weiß, was die brauchen. Und der hat das trotzdem zugelassen. Warum? Und dann dachte ich, ja, natürlich kenne ich die Antwort. Um ihnen zu vertrauen. Ganz simpel. Aber das wieder neu im Moment zu lernen. Neu wieder, alles hat seine Zeit. Und fürchte dich nicht, ich bin mit dir unterwegs. Vertrau mir. Zum richtigen Zeitpunkt wird Gott die Dinge tun. Und am Ende war es gut für uns, weil wir sozusagen das Einleben uns geholfen hat, weil wir ein Stück mehr unter uns als Familie sein mussten, zwangsläufig, bis wir dann irgendwie 2 Monate später eine andere Kita, mit der wir unfassbar dankbar waren und sind bis heute. Und hatten aber sozusagen einfach eine Zeit für uns. Gott hat uns vorbereitet. Genauso auch, wenn es darum geht, wie machen wir das denn mit der Gründung? Wie erreichen wir den Menschen? Welche Methoden, welche Prinzipien, welche Angebote? Ja, dann merke ich, Gott bereitet uns vor. Wir haben kein Patentrezept, aber wir sind unterwegs und Stück für Stück im Unterwegssein macht Gott Dinge. Wenn Gott uns herausfordert und ruft, zu etwas umzusetzen, anzuwenden, zu verändern, dann bereitet er uns vor. Manchmal auch in der Rückschau erst. Du kannst überlegen, vielleicht für dich, was ist das was Gott dir aufs Herz legt, was du umsetzen sollst. Oder in der Rückschau, vielleicht gehst du durch eine harte Zeit und fragst dich, warum ist das so? Dann kannst du dich fragen, wie werde ich auf diese Situation, vielleicht mal wirklich ein Stück Abstand zu nehmen, wie werde ich auf diese Situation in einem Jahr, in zwei, in fünf Jahren denken? Wozu kann das nütze sein? Nicht mit der Frage, warum lässt das Gott zu? Diese Fragen will ich gar nicht beantworten. Aber so dieses, das hat manchmal einen anderen Effekt. Gott kann etwas nutzen, eine Situation, ein Erlebnis, um uns einfach eine Sache beizubringen und uns dadurch vorzubereiten, das eine, was Gott uns aufs Herz legt, umzusetzen. Genau, das Letzte, bei all dem, Gott ist mehr daran interessiert, was in uns passiert, als was durch uns passiert. Wenn Gott uns ruft und herausfordert zu einer Sache, dann geht es ihm weniger darum, dass wir überhaupt diese eine Sache machen, diese eine Anwendung, diese eine Veränderung, sondern insgesamt will er uns immer mehr ein Stück zu dem Menschen machen, wie er uns gedacht hat, von Anfang an. Und Gott möchte, dass wir immer mehr das sehen. Und er befreit uns von der Sünde und von Schuld und immer mehr ein Stück deckt er Dinge auf, damit wir das umsetzen. Bei Zacharias und Elisabeth werden diese zwei Seiten sichtbar, wenn Gott zu sich einlädt. Zacharias kann man, wenn man so will, hat sich eine Schuld auf sich geladen, weil er Gott nicht geglaubt hat. Und Elisabeth spricht von Scham, sagte, Gott hat mich gesehen und nimmt die Scham von mir. Wenn Gott vergibt, dann begleicht er unsere Schuld. Aber es ist nicht nur diese Begleichung, dieses kalte, praktische Abzahlen einer Schuld, sondern er lädt uns zu sich ein. Er möchte die Scham von uns nehmen. Er möchte, dass wir uns nicht mehr für etwas schämen brauchen. Gott lädt zu sich ein, zu einer Beziehung, zu einer Bindung. Und das ist möglich. Wenn Gott vergibt, können wir ihm, so wie es Elisabeth sagt, er hat mich angesehen, er schaut mich an. Wir können ihm gegenübertreten, völlig frei von Schuld, völlig frei von den Dingen, die wir verbrochen haben und für die wir uns vielleicht schämen. Mit erhobenem Haupt, wenn man so will, Gott entgegentreten und sagen, danke Jesus. Weil Gott ist am Ende über all den Dingen, die er uns herausfordert oder die er uns sagt, das solltest du tun, geht es weniger um die Sache, sondern es geht um unser Herz und wie wir als Menschen sind. Gott ist immer mehr daran interessiert, was in uns passiert, als was durch uns passiert. Amen.